D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Herzlich willkommen. Flucht an die Chartspitze. Alarmmedien spielen mit der Angst der Leser.
Flucht nach vorne, wie Medien Angebote für Flüchtlinge schaffen.
Flucht vor Pegida. Journalisten fordern mehr Schutz auf Demos.
Flucht in die Vergangenheit. 70 Jahre Süddeutsche Zeitung.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Die kommt heute aus Berlin vom Tagesspiegel. Tja, dem ist ja ein ziemlich peinliches Missgeschick passiert in dieser Woche. Gestern berichtete die Zeitung auf der Titelseite über den Start des Satirefilms Er ist wieder hier, in dem es um die Auferstehung von Adolf Hitler geht. Direkt unter dem Foto mit dem wiederauferstandenen Führer war unglücklicherweise ein Bericht mit der Überschrift Flüchtlingskrise wird Chefsache zu lesen, in dem es darum ging, dass Kanzlerin Angela Merkel Innenminister de Maizière entmachtet und Peter Altmaier zum Koordinator der Flüchtlingsproblematik gemacht hat. Der Tagesspiegel hat sich natürlich umgehend für diesen Fehler entschuldigt und getwittert. Mist, nicht richtig aufgepasst. Tut uns leid, falsches Layout.
Die zweite Meinung
kommt heute von der aktuellen deutschen Regierungschefin Angela Merkel, die im ARD-Interview bei Anne Will auf die Frage, ob sie Innenminister Thomas de Maizière entlassen werde, Folgendes geantwortet hat.
Natürlich nicht. Ich brauche ihn dringender denn je.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin. Herr Pähler.
Ja, Daniel.
Wie war deine Woche?
Meine Woche war eigentlich ganz okay. Sie war nämlich relativ unspektakulär, muss man sagen. Also ich hatte keine großen Interviews bei Anne Will zu geben. Ich hatte auch keine peinlichen, keine Ahnung, Layout-Fehler verursacht. Also eigentlich eine für mich persönlich eine relativ ruhige Woche. Aber das kann auch sein, dass das einfach an mir liegt.
Hast du sie denn gesehen, die Kanzlerin bei Merkel?
Ich habe ehrlich gesagt nur Ausschnitte gesehen und heute Morgen einiges gehört. Und ich hatte den Effekt, ich muss es zugeben, dass ich so das erste Mal in meinem Leben gedacht habe, hey Angie, ich finde gar nicht so schlecht, was du sagst.
Ja, Sascha Lobo hat ja heute auch gesagt, die Kanzlerin ist das Beste, was der SPD in letzter Zeit irgendwie passieren konnte, so übertragen. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend und ich fand auch interessant die Art, wie sie kommuniziert hat. Sie hat nicht so von Flüchtlingskrise gesprochen, sie hat immer von der Situation gesprochen.
Ja. Ja, und sie war natürlich auch total klar, ne? Also immer diese, ich sag mal, fast schon mantrisch vorgetragen, die Parole, wir schaffen das. Mhm. Das hatte sie sich wahrscheinlich vorgenommen, das mindestens 30 Mal zu sagen, aber ich glaube auch, dass sie es deswegen sagt, weil sie daran glaubt, weil sie so optimistisch und positiv denkt in der Sache.
Und aus Medienmacher-Sicht finde ich es auch spannend, die Wahl, dass sie gesagt hat, ich gebe ein Einzelinterview und ich gehe auch zu Anne Will und nicht zum Beispiel zu Günther Jauch am Sonntagabend. Das fand ich auch schon ganz interessant. Und auch der Zeitpunkt, dass sie gesagt hat, ich gebe jetzt ein Fernsehinterview. Was glaubst du, was sagt uns das über den Ernst der Situation, um in Kanzlerinnen-Sprech zu bleiben?
Ich glaube, dass das schon zeigt, dass das ein Thema ist, wo die Kanzlerin das Gefühl hatte, im übertragenen Sinne auch mal ein mediales Machtwort zu sprechen. Also die Kritik an ihr, die häuft sich ja immer mehr. Die Frage, hat die Kanzlerin das ganze Thema überhaupt noch im Griff? Und gleichzeitig hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass die öffentliche Stimmung auch so kippt. Also von der freundlichen Willkommensmentalität hier im Münchner Hauptbahnhof von vor 2,5 Wochen, das verschwindet so aus der öffentlichen Diskussion. Ich glaube, da wollte sie auch ein Statement setzen. Und das, finde ich, ist ihr gelungen.
Und wenn die Kanzlerin sagt, Flüchtlinge sind Chefsache, und dann haben wir gesagt, gut, hier bei Medien, bei unserem Medienmagazin, was mit Medien, ist das Thema Flüchtlinge deswegen heute auch Mediensache. Wir gucken uns einmal, welche Herausforderungen sich Medien bei dem Thema stellen. Es sind ganz unterschiedliche Facetten, auf die wir da gestoßen sind. Und eine Facette daraus macht uns richtig Sorgen.
Ja, und warum macht uns die Sorgen? Also erklär uns das mal.
Also wir haben in dieser Woche Zahlen bekommen und zwar von 10.000 Flies. Und diese Zahlen machen deutlich, dass in den vergangenen Wochen Alarmmedien großen Erfolg in sozialen Medien verzeichneten. Als Alarmmedien bezeichne ich jetzt mal so die Webseiten, die gekonnt mit der Angst von Menschen im Zuge der Flüchtlingswanderung spielen. Also zum Beispiel Deutsche Wirtschaftsnachrichten, die Angebote vom Kopf Verlag. Und die spielen inzwischen echt auf Augenhöhe mit ganz normalen Nachrichtenwebseiten, die wir so Tag für Tag im Netz besuchen. Und das sehen wir in diesen 10.000 Flies-Charts.
Also wer die Website nicht kennt, das ist ja eine Seite, die misst, wie oft aktuelle Artikel eines Mediums von den Lesern in sozialen Netzwerken geteilt werden. Aber welchen Erfolg haben denn eigentlich diese Alarmmedien, wie du es gerade genannt hast, ganz konkret jetzt aktuell?
Nehmen wir zum Beispiel die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Von Platz 47 ging es auf 11 hoch. Über 830.000 Mal sind die Inhalte in den 4 Wochen geteilt worden. Das ist ein Plus von 272%. Auf Platz 17 finden wir die Junge Freiheit. Auf Platz 22 aus Österreich Unzensuriert AT. Cop Online auf 38. Dann haben wir das Kontramagazin auf 61. Political Incorrect auf 71. Wir haben ja hier in Was mit Medien auch schon über die deutschsprachigen Medien mit einem russischen Absender gesprochen, Sputnik und RT Deutsch. Die sind auch ziemlich weit oben auf Platz 21 und auf Platz 29.
Und wie sieht das mit anderen Medien aus?
Ja, wir können ja mal schauen. So der Tagesspiegel, ja, kennen wir schon, auf Platz 30. Sat1 ist auf Platz 34, RP Online auf Platz 36. Das Deutschlandradio befindet sich auf Platz 42. Und so mal um die Größenordnung zu sagen, beim Deutschlandradio sind die Inhalte gut 280.000 Mal geteilt worden.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal vielleicht auf die Ursachen schauen, die dahinter stecken. Welche Inhalte sind das denn, die jetzt von diesen Alarmmedien so besonders oft geteilt werden?
Also das sind Inhalte, die sich mit Angst beschäftigen, aber auch mit Hass. Auf 10.000fleiß.de gibt es eine Analyse von Jens Schröder, dem Erfinder der Charts, und er sagt, das Geschäft mit der Angst läuft derzeit leider hervorragend für diese zweifelhaften Medien. Ich habe mal eine Kostprobe einer dieser Schlagzeilen von Sputnik. Als Flüchtlinge getarnt, IS schleust über 4.000 Terroristen nach Europa.
Okay, und welche Auswirkungen würdest du sagen, hat jetzt diese das ganze Thema Flüchtlingswanderung auch auf klassische Medien?
Auch die bedienen sich zum Teil mit diesen Angstmechanismen. Hier fällt Focus Online auf. Die haben auch in den Charts einen großen Sprung nach vorne gemacht. Im letzten Monat teilten fast so viele Menschen die Inhalte wie die von Bild Online. Und die 15 der Top 20 Artikel von Focus Online in dem Monat drehten sich auch um das Thema Flüchtlinge. Und die Headlines haben oft ähnliche Ängste bedient. Was mit Medien? Das Medienmagazin bei D-Radio Wissen, heute mit dem Schwerpunkt Flüchtlinge.
Wir haben eben gerade schon über diese deutlichen Zahlen gesprochen. In den letzten Wochen, da haben Alarmmedien ziemlich großen Erfolg in sozialen Netzwerken gehabt. Und vor allem deshalb, weil sie die diffuse Angst vor Flüchtlingen nutzen, die nach Deutschland kommen. Deswegen fragen wir uns, warum klappt das eigentlich so gut?
Und das klären wir jetzt mit Professorin Dagmar Hoffmann. Sie ist vom Lehrstuhl Medien und Kommunikation an der Uni Siegen und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, warum teilen gerade so viele Menschen die Artikel der, ich sag jetzt mal, Alarmmedien?
Naja, also momentan sind so polarisierende Medien halt sehr stark nachgefragt, weil es auch einen großen Orientierungsbedarf gibt. Also es gibt mehr Fragen als Antworten, auch seitens der Politik und auch seitens der Medien. Und das heißt also, man versucht schon, dieses Thema, was ja auch ein Top-Thema ist, also Argumente zu finden, man will sich aufgehoben fühlen und deswegen ist also die Nachfrage ziemlich groß. Wir haben allerdings den Eindruck, das ist ein neues Phänomen. Aber es ist eigentlich gar nicht so neu, weil es immer schon so eine latente auch Fremdenfeindlichkeit in Deutschland gibt. Also die hat eigentlich in gewisser Weise Tradition und die wird jetzt durch die aktuellen Ereignisse eben nochmal beflügelt.
Das heißt aber, im Grunde bedienen sich dieser Medien eigentlich nur etwas, was schon vorhanden ist? Oder kann man jetzt wirklich so sagen, wenn Sie sagen, es beflügelt das Ganze, dass das sogar nachhaltig eine gewisse Fremdenfeindlichkeit verstärkt?
In jedem Fall. Also es werden Argumente geliefert, dass Fremdenfeindlichkeit verstärkt wird, die aber wie gesagt immer mal wieder da ist und auch diskutiert wird und wenn nicht gegengesteuert wird, möchte hier ganz gerne erinnern an die Diskussion um das umstrittene Werk von Thilo Sarrazin 2010. Also dann wird es natürlich problematisch. Also seinerzeit wurde so ziemlich gegengesteuert, also von Wissenschaftlern, Intellektuellen, von auch den Medien selber. Also er ist dann ja auch eingeladen worden mit seinen Thesen in die Talkshows, hat da nicht immer eine gute Figur gemacht und auch die Argumente konnten da auch entkräftet werden und die Szenarien, die sich dann auch nicht so bewahrheitet haben, das war eigentlich ganz gut und das fehlt im Moment. Also wir haben momentan eigentlich nur negative Szenarien, auch solche Begriffe wie Zuwanderungsland, Einwanderungsland sind nicht sonderlich positiv konnotiert und das macht die Sache einfach so kompliziert.
Interessant, dass die Kanzlerin auch gestern immer von der Situation gesprochen hat und das Wort Flüchtlingskrise zum Beispiel vermieden hat. War das geschickt von ihr?
Ich denke schon. Also, denn gerade Krise ist immer negativ konnotiert, mit Ängsten belastet. Man hat das Gefühl, man muss etwas tun. Wir kennen es ja aus der Euro-Finanzkrise oder auch Krisenherde in Krisengebieten. Das relativiert natürlich schon mal und neutralisiert also auch die Angelegenheit an sich, klar.
Diese Situation oder auch so diese Empfänglichkeit für Fremdenfeindlichkeit, wie Sie das auch gerade beschrieben haben, wird das auch durch die Berichterstattung der Medien, wie Sie über Flüchtlinge berichten, auch befeuert?
Ja, in jedem Fall. Das fängt bei der Auswahl der Bilder an. Also ob ich eine Familie zeige, ist was anderes, als ob ich eine Menschenmenge zeige, die sich versucht, in einen Zug zu pressen und das aber ganz offensichtlich ist, dass es gar nicht funktionieren kann. Das ist auch die Auswahl der Begrifflichkeiten. Also spreche ich immer von Kollaps und Chaos und Belastungsgrenzen und dergleichen, dann schürt das natürlich Unsicherheiten und Ängste. Also man hat das natürlich versucht immer zu übertragen, hat das Konsequenzen für meine eigene Lebenswelt, also im Hinblick auf Arbeitspolitik, auf Betreuungsplätze für die Kinder und so weiter. Und diese Analogien werden unter Umständen gezogen.
Das heißt, was glauben Sie, woran kann man eigentlich diese Angst konkret festmachen? Also wovor haben die Menschen tatsächlich Angst? Dass sie etwas abgeben müssen, dass sie etwas verlieren?
Genau, das geht so. Also wenn man sich zum Beispiel die Kommentare auch anguckt in den sozialen Netzwerken oder die Kommentarbereiche der Online-Zeitschriften, dann fällt schon auf, dass vieles in die Richtung Wohlstandschauvinismus geht. Also man hat Sorge, dass man etwas abgeben muss, dass das Gesundheitssystem belastet wird, das Sozialsystem belastet wird und sich in Zukunft also die Gesellschaft anders gestalten wird. Und wie gesagt, dahingehend gibt es relativ wenig Angebote, die gemacht werden, dass das auch ganz gut gelingen kann. Und auch solche Zahlen sind relativ schwierig einzuschätzen. Also wenn dann immer so eine Million gesagt wird oder die Bild auch gern mal von Millionen spricht, ne? Und dann vergleicht man das mit einer Stadt wie Köln, ja, die hat ja so eine Million. Man könnte es aber auch vergleichen mit der Love Parade, die auch eine Million Besucher hatte, was man unter Umständen auch stemmen kann und wo man sich auch vorstellen kann, also dass solche Menschen auch im Land verteilt werden können. Aber solche Szenarien, also sind eigentlich eher, es ist zu viel. Also das ist das, was dominiert.
Wer könnte da jetzt am besten auch mal so dazu beitragen, dass die Stimmung sich verändert? Ist es vielleicht die Politik oder ein Appell an die sogenannte Qualitätspresse? Wo können wir beginnen?
Na, es geht vor allen Dingen darum zu zeigen, dass es ganz gut funktioniert. Also, dass man möglichst mit solchen Ereignissen und positiven, also mit solchen Geschichten auch in die Öffentlichkeit kommt. Also, und vor allen Dingen, was auch, also wo es auch sicherlich fehlt, ist an Aufklärung, also wie unsere Asylpolitik eigentlich funktioniert. Die ist ja relativ kompliziert und es ist ja auch so, dass die meisten Flüchtlinge gar nicht bleiben werden, sondern hier eigentlich nur, also es eine Transitstation ist, ein Intermezzo, viele auch wieder in ihre Heimatländer zurückgehen wollen. Also auch das ist etwas, was viel zu wenig beleuchtet wird. Also die Flüchtlinge selber kommen vielleicht auch zu wenig zu Wort. Also hier gilt es auch mehr, also diese Seite der Betroffenen auch zu zeigen. Das wird ja in Teilen schon versucht, aber gegenzusteuern, auch mit Zahlen und auch mit Fakten, auch seitens der Wissenschaft, auch seitens der Migrationsforscher, also auch also deutlich zu machen, also wie die Gesellschaft sich verändert und auch also eine multikulturelle Gesellschaft auch möglich ist.
Jetzt beobachten wir ja in Krisensituationen und ähnlichen Szenarien häufig, dass über mehrere Wochen, manchmal mehrere Monate, aber dass es in der medialen Berichterstattung oft so Höhepunkte gibt, dass gewisse Themen hochgekocht werden, auch polarisieren und dass die auf einmal relativ schnell auch wieder quasi aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden, wobei das Problem oft häufig gar nicht verschwindet. Glauben Sie, dass das bei dieser aktuellen Flüchtlingsthematik auch so sein wird oder ist das ein Thema, was eine so große Relevanz eigentlich hat, dass wir diese Entwicklung da nicht beobachten werden?
Also man muss jetzt sehen, wie die Politik reagiert, man muss sehen, wie es in der Praxis aussieht, wie es funktioniert. Und je nachdem auch vor allen Dingen, welche anderen Themen unter Umständen auch relevanter werden, das können wir momentan ja gar nicht einschätzen. Und dann kann es auch wieder abflachen, also durchaus. Also ich denke aber, die nächsten Monate wird es uns sicherlich noch beschäftigen.
Sagt Dagmar Hoffmann, sie ist Professorin an der Uni Siegen vom Lehrstuhl Medien und Kommunikation. Herzlichen Dank.
Ich danke auch, tschüss.
Was mit Medien, das flüchtlingsfreundliche Medienmagazin.
Unsere heutige Ausgabe von Was sind Medien steht ja unter dem Titel Flüchtlinge. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig damit und wir haben ja gerade schon intensiv darüber gesprochen, wie die Medien eigentlich aktuell über die Flüchtlinge und die gesamte Situation drumherum berichten. Jetzt aber wollen wir uns mal was anderes anschauen, nämlich das, wie Medien für Flüchtlinge berichten, die zu uns nach Deutschland kommen.
Und da ist mir was ausgefallen, die Maus aus dem Ersten, also die WDR-Maus, hat mit ihren Lach- und Sachgeschichten auch eine internationale Ausgabe, nicht nur am Anfang diese Filmchen, sondern die bewerben jetzt auch aktiv die internationale Ausgaben, zum Beispiel Arabisch. Herr Peller, ich habe dir mal hier was rausgesucht, und ich zwar den Film Wie klappt es mit dem Busfahren? Da hört man gleich direkt, dass es die Maus ist, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also die Maus auch auf Arabisch, eine Sprache, die von vielen Flüchtlingen gesprochen wird. Aber das ist nicht alles, da gibt es noch viel mehr.
Die Frage ist nämlich, gibt es nicht auch Medien, und die gibt es in der Tat, deswegen ist es nicht nur eine Frage, aber wir wollen uns mal näher anschauen, warum es so ist. Nämlich, dass Medien hingehen und sagen, wir stellen nicht nur ein paar Mauszusammenschnitte zusammen, sondern wir setzen eigene Programme auf oder eigene Inhalte generieren wir, speziell für Flüchtlinge.
Aber das Ganze ist noch ausbaufähig. Zu diesem Fazit kommt Paul Wrusch. Er ist Medienredakteur bei der TAZ und jetzt live bei die Radio Wissen. Guten Abend, Paul.
Guten Abend, hallo.
Ja, was ist dir bei deinem Überblick über die Angebote von Medienhäusern, die speziell für Flüchtlinge jetzt produziert werden, aufgefallen?
Also zunächst muss man sagen, dass es schon auf dem Vormarsch ist, dass sich in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Medien damit beschäftigen und immer mehr Medienangebote auf Arabisch auch speziell für Flüchtlinge machen. Was aber auffällt, ist jetzt vor allem, dass die Funkmedien sind, also Funk und Fernsehen, die da Angebote haben und weniger die Printmedien. Und jetzt aktuell der aktuellste Fall ist bei NTV, so eine Sendung Mahaba, immer so 5-minütige Clips auf Arabisch, die auch mit deutschem Untertitel teilweise gesendet werden. Und die ein guter Anfang sind in dem Bereich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ist noch ausbaufähig, finde ich zumindest.
Warum glaubst du denn, dass es vor allem die Hörfunk- und Fernsehmedien sind und weniger die gedruckten? Was sind die Gründe dafür?
Ja, da kann man, glaube ich, spekulieren. Also es hat natürlich auch was mit Produktionsbedingungen zu tun. Beiträge auf Arabisch senden ist wahrscheinlich einfacher, als sie in einem Printprodukt auf Arabisch zu drucken. Manchmal gibt es vielleicht Barrieren, was die Redaktionssysteme anbelangt. Auf Arabisch schreiben ist auch nicht so einfach. Man muss sozusagen Leute haben, die Sprache beherrschen. Und ich glaube, dass sozusagen da Printmedien noch einfach ein bisschen langsamer sind in solchen Entwicklungen, die da mitzumachen. Und Vorreiter bei den Printprodukten sind bisher zumindest die Boulevardmedien, interessanterweise.
Was ich aber auch noch ganz interessant finde, ist so ein Punkt, den du skizziert hast, das hat auch was damit zu tun, wie die Redaktionen an Personen ausgestattet sind. Mhm. Also zum Beispiel, dass du dir wünschen würdest oder sagen würdest, wenn es mehr Redakteure mit Migrationshintergrund gäbe, dann würde das natürlich auch viel einfacher gehen.
Das glaube ich tatsächlich. Also die Zahlen sind da relativ erschreckend. Es sind so 2% ungefähr der Redakteure in deutschen Redaktionsstuben haben Migrationshintergrund. Der Anteil in der Bevölkerung liegt bei 15-20%. Das heißt, deutlich unterrepräsentiert. Und ich glaube schon, dass wenn mehr Migranten, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Redaktionen sitzen würden, dann gäbe es auch andere Themen. Dann hätte man andere Zugänge. Man würde eher in der Community erfahren, was denn da eigentlich gerade Sache ist und was denn interessiert. Das ist schon ein Problem, was seit Jahren aber der Fall ist. Man kann aber hoffen, dass auch durch die aktuelle sogenannte Flüchtlingskrise sich da was ändert und dass die Redaktionen eben merken, dass das Thema so wichtig ist, dass man da nicht nur aus dem deutschen Mittelschichtsstand, dem ja viele Journalisten angehören, drauf gucken kann, sondern tatsächlich auch Kollegen und Kolleginnen braucht, die selbst betroffen sind. Und ich habe das Gefühl, da ändert sich auch was nach und nach.
Was weiß man denn darüber, wie sehr die Flüchtlinge auch diese neuen Medienangebote, die jetzt speziell hier in Deutschland veröffentlicht werden, auch nutzen?
Also prinzipiell ist es so, dass Flüchtlinge, Migranten ähnliches Mediennutzungsverhalten haben wie Deutsche, in Anführungszeichen. Es ist aber schon interessant, dass die Clips von NTV, die online gespielt werden, jetzt seit 1,5 Wochen ungefähr, die haben schon sehr hohe Klickzahlen. Das heißt, der erste Clip wurde jetzt, glaube ich, 120.000 Mal angeklickt. Das ist schon deutlich über dem Schnitt von NTV.
Was ich mich, das ist ja auch ein erklärendes Format, so nach dem Motto, das ist Deutschland, so tickt Deutschland. Und wenn man sich das auch anschaut, gerade Beispielsendung mit der Maus, da wurde auch sehr viel erklärt. Dieses Deutschland erklären, ist das jetzt eigentlich genau der richtige Weg? Oder ist das auch, weil wenn man sich erstmal überlegt, ja, was könnte man denn für Flüchtlinge anbieten, dass das eher erstmal naheliegend ist, ist das auch wirklich, was du denkst, das sollte man als Inhalt auswählen? Oder ist das vielleicht eine gewisse Form von Hilflosigkeit, die man da hat, weil einem erstmal nichts anderes einfällt, sondern man macht halt was, um was zu machen?
Ich glaube, Zweiteres spielt eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite ist natürlich wichtig am Anfang den Flüchtlingen auch in der Sprache, in der sie sprechen, und es ist nun mal bei vielen Arabisch, einfach tatsächlich Lebenshilfe zu geben. Ob das jetzt dann noch Journalismus ist, ist eine andere Frage. Aber ich will es jetzt nicht geißeln, dass die jetzt erstmal den Leuten irgendwie vermitteln, so ein paar lebenspraktische Tipps, auch so Sachen wie, wo findet ihr welche Anlaufstellen? Da gibt es ja einfach immer noch Probleme, weil das die Politik nicht hinterherkommt. Ich glaube, es muss aber nach und nach dann dazu kommen, dass einfach normale Nachrichten, die für Flüchtlinge relevant sind, und Diskussionen auch auf arabischer Sprache geliefert werden. Da gibt es Beispiele, Refugee Radio, im Funkhaus Europa etwa, machen immer 5:05, machen die eine Sendung auf Arabisch, wo es tagesaktuell um Nachrichten geht. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich auch wichtig ist, dass man Flüchtlinge nicht nur sieht als die, die jetzt wissen müssen, wie die deutschen Ampeln und das deutsche Brot funktionieren, sondern die auch erfahren, was wird hier gerade diskutiert. Und das erfahren in der Sprache, die sie sprechen, solange sie noch kein Deutsch sprechen.
Sagt Paul Wusch, Redakteur bei der taz. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie Medien in Deutschland auch Angebote derzeit für Flüchtlinge auf die Beine stellen. Herzlichen Dank.
Was mit Medien? Das Flüchtlingsmedienmagazin. Das ist unser Schwerpunkt in dieser Woche.
Wie erreichen wir Flüchtlinge? Damit beschäftigen sich gerade viele deutsche Medien, haben wir ja gerade schon besprochen. Mit einem ganz anderen Problem beschäftigt sich Dirk Birgel. Er ist Chefredakteur der Dresdner Neuesten Nachrichten. Vor ein paar Tagen ist bei einer Pegida-Demo in Dresden einer seiner Reporter verletzt worden.
Und er fordert jetzt, dass die Polizei die Presse stärker schützen müsse. Und Unterstützung dafür gab es auch schon, und zwar von den Verbänden.
Herr Birgel, auf Ihrem Twitter-Profilbild sind Sie seit dieser Woche mit einem Blatt Papier in der Hand zu sehen, auf dem steht: Ich bin Presse und halte sicher nicht die Fresse. Was hat Sie zu diesem Statement bewogen?
Zwei Dinge in erster Linie. Vor einer Woche, also am Montag vor einer Woche, ist ein Kollege von mir bei einer Pegida-Demonstration tätlich angegriffen worden, hat einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Und diese Woche Montag ist der Pegida-Zug bei uns am Haus vorbeigezogen mit Sprüchen wie Lügenpresse, halt die Fresse und wir kriegen euch alle. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich mal ein Statement abgeben und sagen, liebe Leute, nicht mit mir, da halten wir dagegen.
Was ist denn konkret bei dem Zwischenfall passiert, als Ihr Reporter bei der Pegida-Demo verletzt wurde?
Ja, er war am Rande eines Pegida-Zuges, das war eigentlich schon fast in Auflösung begriffen, das Ganze. Und er stand dort mit einem Kollegen des Mitteldeutschen Rundfunks, hat gesprochen, sie waren anhand der Kamera zu erkennen. Und dann kamen wohl Leute, die bei der Pegida-Demonstration waren, Jungs, ich sag mal, denen man nicht unbedingt nachts begegnen will im Dunkeln. Und sprachen sie an, was sie denn da für Fotos gemacht hätten. Dann haben sie gesagt, geht euch gar nichts an und ja, lasst doch mal sehen. Und dann wurde ein bisschen geschubst. Und dann schien sich die Situation eigentlich schon erledigt zu haben und plötzlich dreht sich einer von denen um, kommt zurück und schlägt dem Kollegen mit der Faust unvorbereitet ins Gesicht. Und sie haben dann nach der Polizei gerufen, die in der Nähe stand und dann auch kam, aber natürlich zu spät und dann löste sich das Ganze auf und die Leute, die da, also die Täter, verschwanden quasi in der Nacht in der Masse.
Wie ist die Stimmung in der Redaktion jetzt?
Ach ja, ich sag mal, man kann sich nach so einem Vorfall Schlimmeres vorstellen. Also die Kollegen gehen da sehr professionell mit um, sagen, okay, wir wissen, solche Dinge gibt es und wir wissen, wir kriegen von der Redaktion Schutz, wenn wir da rausgehen, wenn wir das wollen. Und wir machen ja einfach mal unseren Job und wir weichen da nicht zurück und lassen uns nicht einschüchtern von solchen Leuten.
Es ist ja nicht nur Ihr Kollege, sondern auch eine MDR-Journalistin verletzt worden. Und der MDR, der Deutsche Journalistenverband und auch der BDZV, also der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, die haben Ihre Forderung nach mehr Schutz jetzt unterstützt. Welche Reaktionen haben Sie insgesamt erreicht?
Ja, uns haben ganz, ganz viele Reaktionen erreicht, die zu 99,9% sehr positiv waren, aufmunternd waren. Wir haben sogar von einem eine Kiste Wein geschickt bekommen nach dem Motto, wir sind weit weg, wir kriegen davon alles gar nichts mit, aber schönen Gruß an die Kollegen und das ist unser kleiner Beitrag zur Aufmunterung und haltet durch und macht weiter so.
Möglich wäre ja auch Hilfe für Journalisten aus der Politik, aber ist das überhaupt sinnvoll, wenn sich die Politik, also bei einigen ja als das System gebrandmarkt, sich hinter Journalisten stellt?
Na, das ist ja passiert. Also es haben ja die Grünen, die Linkspartei und die SPD sich entsprechend geäußert, dass sowas gar nicht ginge. Und ich sag mal, das ist auch völlig okay. Damit macht man sich ja noch nicht gemein. Das ist einfach mal die Forderung danach, dass demokratische Spielregeln eingehalten werden. Das ist schon okay, aber ansonsten ist natürlich auch die Macht der Politik begrenzt. Wenn irgendwelche Leute dort am Rande einer solchen Demonstration freidrehen, dann kann da die Politik nicht viel machen, außer für mehr Polizeipräsenz zu sorgen. Und das habe ich bereits gefordert.
Sie haben ja auch ein Bild getwittert. Ein Leser kündigt das Abo Ihrer Zeitung, weil er selbst an den Pegida-Demos teilnimmt und Ihre Berichterstattung als Lüge bezeichnet. Ist das ein Einzelfall?
Nein, das ist kein Einzelfall, aber es sind schon wenige Leser, die so reagieren, Gott sei Dank. Aber es gibt solche Fälle und ich frage mich dann immer, Sie behaupten, das kann gar nicht sein, Sie zweifeln das an, wenn man gesehen hat, wie lang der Pegida-Zug am letzten Montag war. Diese Leute scheinen ja offenbar überall dabei gewesen zu sein und das geht schlicht nicht. Also man hat da sein festes Weltbild und das will man sich auch von niemandem kaputt machen lassen.
Zählen wir mal zusammen, die Gewalt gegen Journalisten, die ständigen Vorwürfe der Lügenpresse, was geht da in Ihnen vor?
Naja, zum einen denke ich, meine Güte, was sind das für Idioten? Ja, wie blöd kann man sein, auf welches Niveau kann man sinken? Aber bei näherem Nachdenken fallen einem dann schon Parallelen auf und man denkt an den Geschichtsunterricht zurück, was man damals so gehört hat gegen Ende der Weimarer Republik, wie dort die Dinge angefangen haben. Und dann sieht man schon erschreckende Parallelen. Also wir sind zwar jetzt noch auf einem sehr, sehr geringen Eskalationsniveau, aber ich möchte nicht, dass es weitergeht.
Wie können wir denn dieses Problem in den Griff bekommen und vor allen Dingen wer?
Das ist eine sehr, sehr diffizile Frage, auf die habe ich auch keine pauschale und Patentantwort. Ich denke einfach, man muss sehen, wie es jetzt weitergeht. Man muss auf jeden Fall den Verfolgungsdruck erhöhen, weil solange solche Kräfte, die meinen, sich nicht an demokratische Spielregeln halten zu müssen und das Faustrecht für sich anwenden können, solange die keinen Verfolgungsdruck spüren und sagen, oh, wenn wir das jetzt machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ertappt werden und entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden, groß. Solange das nicht ist, werden die sich sicher fühlen und so weitermachen. Und hoffe ich natürlich, dass die Debatte inhaltlich langsam mal auf einen Punkt kommt, wo gewisse Positionen, die extrem sind, einfach mal auch von den Leuten selbst überdacht werden. Aber das ist freilich ein frommer Wunsch.
Also Sie sprachen eben das Durchgreifen ein. Das heißt, Sie wünschen sich da mehr Einsatz von der Polizei?
Ja, natürlich. Es muss mehr Polizei ran. Und ich verstehe zwar die Gewerkschaft der Polizei, wenn sie sagt, sorry, unsere Leute sind total überfordert. Aber wir erleben das jetzt seit einem Jahr hier in Dresden und auch in anderen Teilen der Republik. Es ist offenbar ein viel, viel größeres Protestpotenzial in diesem Lande mittlerweile unterwegs und da muss die Politik darauf reagieren und muss mehr Polizei einstellen, dass die Kräfte, die da sind und die in der Regel einen tollen Job machen und aber am Rande ihrer Möglichkeiten sind, dass die Unterstützung bekommen.
Sagt Dirk Birgel, Chefredakteur der Dresdner Neueste Nachrichten.
Was mit Medien, das gratulierende Medienmagazin.
Ein Medienthema dieser Woche, ein bisschen feierlich war es. Am 6. Oktober 1945 ist die erste Ausgabe der, Achtung, Süddeutschen Zeitung erschienen.
Und das war ganz spannend, denn die Süddeutsche Zeitung ist älter als der Freistaat Bayern. Also zumindest als er dann nach dem Krieg so in der Form gegründet wurde. Und das fand ich schon ganz interessant. Es war die erste Lizenz, die Süddeutsche Zeitung von den Alliierten erworben hat, um in Süddeutschland da dann eine Zeitung herauszubringen. Und das wurde natürlich mit einer dicken Sonderbeilage in dieser Woche gefeiert.
Hieß eigentlich die Süddeutsche Zeitung schon immer Süddeutsche Zeitung?
Ja, damals hieß sie auch schon Süddeutsche Zeitung und auch relativ ähnlich. Das Titelblatt war dann auch jetzt nochmal abgedruckt in dieser Woche. Das fand ich total spannend und ich hab das dann genommen. Und da gibt es auch so ein paar Punkte, wo wir uns nochmal genauer mit beschäftigen sollten. Wir haben zum Beispiel, gab es dann noch die Ausführung vom Chefredakteur Kurt Kister, was eigentlich der Begriff, die Zeitung für eine Bedeutung hat. Das heißt eigentlich nicht mehr, dass es unbedingt was mit gedrucktem Papier zu tun hat. Und das fand ich eigentlich eine schöne Anregung. Und darüber haben wir mit Stefan Plöchinger gesprochen. Er ist ja der Digitalchef der SZ. Aber da müssen wir sagen, das würde jetzt so ein bisschen heute ja unseren Flüchtlingsrahmen sprengen. Deswegen werden wir heute erstmal nur einen Teil unseres kleinen 70 Jahre Süddeutsche Zeitung Gesprächs euch spielen. Und als erstes hatten wir ihn gefragt, am Dienstag, jetzt diese Woche, 6. Oktober, der Jubiläumstag. Was war denn das für ein Tag in der Redaktion?
Am Schluss ist Journalismus hoffentlich nicht so sehr ein Geschäft der Eitelkeiten, dass man an dem Tag ganz anders und erleuchtet in die Redaktion fährt. Mir ging es so, dass ich tatsächlich neulich erst im NS-Doku-Zentrum hier in München war und da ist man dann irgendwie über die ganze Nazi-Zeit durch und steht am Ende der Ausstellung und sieht dann plötzlich so einen Film, Zeitungsgründung in München. Der wird da an eine Wand gebeamt und dann wird da die Gründung der Süddeutschen Zeitung in der Wochenschau gezeigt. Und das war bei mir eher so der Moment, wo ich mir dachte, ach ja, richtig. Das ist ja wirklich tatsächlich eine sehr lange Geschichte und die Gründung dieser Zeitung geht auf was zurück, was man sich eigentlich öfter ins Gedächtnis rufen sollte. Das war bei mir der Moment, wo ich von Geschichte ein bisschen ergriffen war. Aber am 6. Oktober war mehr Routine, als man das gerne hat, außer dass wir natürlich irgendwie eine 116-seitige Beilage hatten zur Geschichte dieser Zeitung, dass der, glaube ich, viele Kollegen auch noch was Neues über diese Zeitung erfahren haben.
70 Jahre Süddeutsche Zeitung und Zeitung generell nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eingeführt, um eine Zeitenwende auch wieder vorzunehmen. Nach den Nazis, die ja den Begriff der Lügenpresse gegen die freie Presse benutzt haben, als es die noch gab eben. Und heute, 70 Jahre später, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, da findet der Begriff Lügenpresse ja wieder seine Verwendung. Und deswegen haben wir Stefan Plöchinger auch gefragt, was seine Gedanken dazu sind.
Ja, klar, es gibt den Lügenpressevorwurf, den gab es auch immer wieder in den vergangenen Jahrzehnten. Die Journalisten lügen noch alle. Wir kennen alle, dass Journalisten ein relativ niedriges Ansehen als Berufsstand haben und so weiter. Und wenn man die Leute, die sich dann zum Beispiel eine Süddeutsche Zeitung kaufen, fragt, was sie an dieser Zeitung schätzen, dann sind die Antworten immer Akkuratheit, Zuverlässigkeit, dass da kein Unsinn drin steht, etc. etc. Und ich glaube, deswegen darf man einen Fehler nicht machen, gerade auch in dieser ganzen Lügenpresse-Debatte, nämlich einen relativ kleinen Ausschnitt von Gesellschaft irgendwie für die große Gesamtheit nehmen. Ich sehe das nicht, wir sehen das auch im Übrigen nicht in irgendwelchen Verkaufs- oder Reichweitenzahlen, dass Leute plötzlich sich zurückhalten, zu dieser verlogenen Presse zu gehen. Die Wahrheit ist, alle Nachrichtenseiten in Deutschland haben irgendwie mehr Reichweite, als sie vor ein, zwei, drei Jahren hatten. Und ganz offensichtlich gibt es die ganz große Mehrheit der Bevölkerung, die kein Problem damit hat, wie dieser Journalismus funktioniert. Zumindest nicht der Journalismus bei uns. Also weder darf man die Presse noch die Leser in einen Topf werfen. Und deswegen muss man da sehr feinsäuberlich differenzieren.
Aber da habe ich ihm auch nochmal die Zahlen rausgekramt, die wir ja schon in dieser Sendung besprochen haben, wie die Alarmmedien in den sozialen Netzwerken abgehen. Zum Beispiel nochmal hier die deutschen Wirtschaftsnachrichten im vergangenen Monat. 835.000 Mal sind die Inhalte in sozialen Netzwerken geteilt worden. Somit sind sie in den Gesamtcharts von Platz 47 auf Platz 11 hochgeklettert. Ich muss sagen, das ist schon eine Zahl, die mich sehr beeindruckt. Aber Plöchinger bleibt da ein bisschen gelassen.
Das hat natürlich nichts mit Lügenpresse zu tun, sondern mit dem falschen Beispiel von Journalismus, der eigentlich keiner ist, sondern versucht, Kampagne zu sein. Wo ich sage, auf manchen Nachrichtenseiten kann man ja auch den Eindruck haben, dass sie eigentlich gar nicht mehr interessiert, dass es Journalismus sein könnte, sondern dass sie eben auch nur versuchen, irgendwie eine gewisse Masse an Lesern abzufischen. Als Vertreter eines Hauses, das sich explizit anders versteht, kann ich nur sagen, die Rechtfertigung für uns könnte nicht größer sein als durch solche Statistiken. Wir es nicht schaffen, Journalismus, wie wir ihn machen, irgendwie in diese digitale Zeit zu bringen und sauber und solide zu finanzieren, im Übrigen mit Unterstützung unserer Leser, dann haben wir natürlich das Problem, dass irgendwelche Journalismus-Simulanten deutlich populärer werden. Aber es gibt ja die guten Angebote. Das Problem, dass du skizzierst, ist eines von Facebook. Wie funktioniert dieser Algorithmus? Wie gut ist dieser Algorithmus? Wie förderlich für unsere Demokratie und eine demokratische Auseinandersetzung ist dieser Algorithmus. Und die Frage müsste man da viel mehr diskutieren als, was ist Lügenpresse oder was ist nicht.
Impulse von Stefan Plöchinger, das Teil des Gesprächs zur 70 Jahre Süddeutsche Zeitung, was sich mit Flüchtlinge, Lügenpresse und so weiter beschäftigt, haben wir euch heute schon gespielt, wo wir uns ein bisschen grundsätzlich mit dem Thema Zeitungen und so beschäftigen. Das gibt's dann in der kommenden Woche. Herr Peder, heute bei unserem Flüchtlingsschwerpunkt, was war da so ein Aha-Moment für dich?
Also für mich auf jeden Fall, dass es doch schon so viele spannende Ansätze gibt, speziell Medien für und Inhalte für Flüchtlinge anzubieten. Das war mir so nicht bewusst und das stimmt mich auch zuversichtlich, dass da noch mehr kommt. Also ich bin da gespannt.
Das waren wirklich interessante Impressionen, die wir mitnehmen können. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis dahin wünschen Herr Pähler und ich euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.